SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Gestern sah es so aus, als sei US-Präsident Trump in Sachen Ukraine-Krieg voll auf die Linie des Aggressors Russland eingeschwenkt. Nun hat er zumindest etwas Kritik in Richtung Moskau geäußert, wegen der jüngsten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, bei denen es mindestens 12 Tote gab. Von Journalisten deutete Trump an, dass er unter Umständen bereit wäre, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Wenn der Kreml bei Washingtons Friedensbemühungen nicht mitziehen sollte, dann würden Dinge passieren, sagte der Präsident, wurde aber nicht konkreter. Trotz seiner kritischen Worte hat Trump auch weiterhin eine ungewöhnliche Sicht auf den Krieg. Nach russischen Konzessionen gefragt, sagte er, es sei ein ziemlich großes Zugeständnis, wenn Russland den Krieg stoppe und nicht länger versuche, die gesamte Ukraine einzunehmen. Unterdessen spielt Russland weiter auf Zeit. Außenminister Lavrov sagte dem Sender CBS, man sei bereit, ein Abkommen zu schließen. Man bewege sich in die richtige Richtung.
Nach dem mutmaßlich islamistischen Terrorangriff auf Touristen in Kaschmir weist Indien alle pakistanischen Staatsangehörigen aus. Sie müssen laut Außenministerium innerhalb von 5 Tagen das Land verlassen. Damit drohen auch die Beziehungen zwischen beiden Ländern schlechter zu werden, berichtet Lena Bodewein.
Pakistan hat ein Friedensabkommen ausgesetzt, das seit mehr als 50 Jahren Grundlage für das Verhältnis beider Staaten ist. Es hat außerdem seinen Luftraum für indische Flüge geschlossen und die Visa aller indischen Staatsangehörigen im Land gecancelt. Der indische Ministerpräsident Modi kündigte in einer Videobotschaft Vergeltung und unnachgiebige Verfolgung von Terroristen an. Er heiße auch eine militärische Aktion gut. Denn Indien wirft Pakistan vor, grenzübergreifenden Terrorismus zu unterstützen.
Großbritannien hebt mehrere Sanktionen gegen Syrien auf. Nach Angaben des britischen Außenministeriums fallen zum Beispiel Beschränkungen bei Finanzdienstleistungen und der Energieproduktion weg. So soll das syrische Finanzsystem dabei unterstützt werden, sich nach dem Sturz von Machthaber Assad zu regenerieren. Sanktionen gegen Verbündete von Assad bleiben aber bestehen. Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg liegt die Wirtschaft in Syrien am Boden. Die Weltgesundheitsorganisation hat zum heutigen Weltmalaria-Tag dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Tropenkrankheit nicht nachzulassen. Die aktuellen Kürzungen von Finanzmitteln bedrohen laut WHO die erreichten Fortschritte in vielen Gebieten. Aus Genf berichtet Anita Westrup.
Es fängt mit einem Mückenstich an, der schwere Folgen haben kann. Malaria bleibt eine der tödlichsten Tropenkrankheiten. Am schlimmsten sei die Lage in Afrika, wo die meisten Opfer Kleinkinder seien. Aber es gibt auch Hoffnung. Seit dem Jahr 2000 konnten mehr als 2 Milliarden Malariaerkrankungen und fast 13 Millionen Todesfälle verhindert werden, teilte die WHO mit. Doch die erreichten Fortschritte in vielen Ländern könnten zunichte gemacht werden. Das Problem: internationale Hilfsgelder wurden massiv gekürzt. US-Präsident Donald Trump hatte im Januar alle amerikanischen Hilfsprogramme im Ausland ausgesetzt.
Weniger Übergangsgeld für Ex-Bundesminister, das fordert der Steuerzahlerbund. Präsident Holznagel sagt, das Übergangsgeld solle maximal 1 Jahr gezahlt werden. Das wäre halb so lange wie bisher. Kevin Frisch mit Einzelheiten.
Die aktuelle Regelung sieht vor, dass ein früherer Minister mindestens 6 Monate und höchstens 24 Monate Übergangsgeld bekommt. Der Präsident des Steuerzahlerbundes Holznagel findet das unfair. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Geld solle dabei helfen, die Zeit zwischen Ministeramt und neuer Tätigkeit zu überbrücken. Aber es dürfe keine Dauerversorgung auf Kosten der Steuerzahler werden. Bei einem freiwilligen Rücktritt müsse das Übergangsgeld komplett gestrichen werden, so Holznagel.
Der Energieversorger NBW plant den Bau weiterer Gaskraftwerke im Südwesten. Eine der neuen Anlagen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können, könnte im Karlsruher Rheinhafen entstehen. Matthias Zurawski.
Die Kraftwerke sollen als Backup dienen. Sie liefern dann Strom, wenn wetterbedingt kein Strom aus Wind oder Sonne zur Verfügung steht. Sobald das entsprechende Bundesgesetz verabschiedet ist, werde man sich für den Bau bewerben, so die NBW. Neben der Anlage in Karlsruhe und dem vor kurzem in Betrieb genommenen Gaskraftwerk in Stuttgart-Münster könnten ab 2030 4 weitere Gaskraftwerke im Südwesten in Betrieb gehen. Umweltschützer kritisieren, dass der Betrieb mit klimafreundlichem grünem Wasserstoff nicht gesichert sei. Der Karlsruher Gemeinderat will sich am Dienstag mit dem Projekt befassen.
Viele Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sind in Deutschland offenbar nicht richtig ausgelastet. Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft waren in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres nur rund 17% der öffentlich zugänglichen Ladepunkte zeitgleich belegt. Das zeige sehr deutlich, dass der Ausbau des Ladeangebots gerade stärker wachse als die Zahl der E-Autos. Der Verband fordert deshalb die Politik dazu auf, die Nachfrage von E-Autos zu stärken. Laut Bundesnetzagentur gibt es die meisten Ladepunkte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, die wenigsten im Saarland, in Bremen und in Mecklenburg-Vorpommern. Rheinland-Pfalz liegt im Ländervergleich im Mittelfeld. Die SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag will, dass die Landesregierung mit den Kirchen im Austausch darüber tritt, was mit leerstehenden Kirchengebäuden getan wird. Nach Willen der Sozialdemokraten sollen alte Gemeinde- oder Pfarrershäuser den Kommunen angeboten werden, um dort sozialen Wohnraum zu schaffen. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik, Ruben Moratz.
Was wird aus alten Kirchengebäuden, die nicht mehr gebraucht werden? Wenn es nach der SPD in Baden-Württemberg geht, soll dort Wohnraum entstehen, und zwar barrierefrei und bezahlbar, sodass gerade Ältere daran interessiert sein sollen. Das hätte zwei Vorteile, so die SPD. Einerseits eine Belebung der Ortskerne, gerade in kleineren Kommunen. Andererseits erhofft sich die SPD, dass, wenn Ältere aus ihren Häusern ausziehen, so auch mehr Einfamilienhäuser frei werden, was den Wohnungsmarkt etwa für junge Familien entspannen könnte. Die Landesregierung soll dabei als Vermittlerin auftreten und aktiv auf die Kirchen zugehen, damit die Kirchengebäude nicht an private Investoren gehen, so die Forderung der SPD. Nur durch kommunale Eigentümerschaft sei sichergestellt, dass sozialer Wohnraum entsteht. Außerdem könnten so auch Begegnungsstätten oder zum Beispiel gemeinschaftliche Cafés dort ihren Platz finden.
Die deutschen Eishockeymänner haben in der WM-Vorbereitung 3:2 gegen Österreich gewonnen. Bei einem Stand von 2:1 war besonders die Schlussphase turbulent, berichtet Achim Hofbauer.
Erst schnuppert Deutschland in Zell am See noch ein paar Mal am dritten Treffer. Dann gelingt Österreich in Überzahl erstmal der etwas überraschende Ausgleich. 3 Minuten vor dem Ende sorgt Ingolstadt Stachowiak allerdings dann für die Entscheidung. Mit einem 3:2 im Gepäck geht's zurück ins Trainingslager nach Rosenheim. Dort steigt am Samstag um 17 Uhr der zweite Test gegen Österreich.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Von Norden her wird es langsam freundlicher, erst in Rheinland-Pfalz, dann in Baden-Württemberg. Am längsten nass bleibt's im Süden Baden-Württembergs. Dazu bekommen wir Temperaturen von maximal 10 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wir haben es fast geschafft mit der ersten Arbeitswoche nach Ostern. Vielleicht ja auch mit etwas besserem Essen. Hier in SWR aktuell gab es dazu immer in der Früh Tipps in unserer Serie zwischen Fasten und Fastfood. Wie gelingt bewusste Ernährung? Wir haben uns mit Slow Food beschäftigt. Zum Abschluss schauen wir jetzt auf die Messe Slow Food, die noch bis Sonntagabend in Stuttgart stattfindet. Themen sind dort nachhaltige Ernährung und weniger Lebensmittelverschwendung. Und wie schmeckt das Ganze? Das hat SWR aktuell Reporterin Siri Warlich vor Ort ausprobiert.
Ich stehe hier in der Küche der Slow Food Messe mit dem Koch Manuel Reheis. Und Herr Reheis, was kochen Sie hier für uns?
Ich mache ein Gericht aus dem ganzen Blumenkohl, aus den Röschen, ein Couscous, aus den Röschen auch noch gepickelt und geräuchert, ein Blumenkohlsalat und auch noch ein Blumenkohlpüree mit Brotmiso.
Also wir sehen hier vor uns kleine Tellerchen, auf denen ganz leckere Blumenkohlsachen angerichtet sind. Der eine Teil des Blumenkohls sieht so ein bisschen gekocht aus. Dann ist auch noch was Grünes mit dabei. Unten drunter irgendwas Weißes. Jetzt habe ich eine Gabel und darf das hier mal kosten. Es sieht wirklich total lecker aus. Schmeckt super frisch. Man schmeckt deutlich den Blumenkohl durch. Auch schön knackig, der Blumenkohl. Und Herr Reheis, jetzt die Frage, was ist daran denn Slow Food?
Slow Food daran ist, dass der Blumenkohl alles verarbeitet wird. Also auch die Grünen, die Blätter, die man normalerweise wegschmeißt. Der Strunk, aus dem Strunk ist das Püree gemacht. Und das bedeutet Slow Food.
Slow Food ist ja so ein Schlagwort, was bestimmt viele Leute schon mal gehört haben. Aber was bedeutet es denn eigentlich wirklich?
Wir kennen unsere Lieferanten. Slow Food bedeutet, wir haben nur frische Zutaten aus der Region, keine Convenience-Produkte. Das bedeutet, wir kochen und es dauert. Darum slow.
Man sieht hier auf der Messe praktische Ansätze, wie das Ganze funktionieren kann. Vorgestellt wird hier zum Beispiel auch eine App vom Umweltministerium, wo ich eingeben kann, was ich noch so im Kühlschrank übrig habe. Und diese App schlägt mir dann Rezepte vor, eben um ganz konkret was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Also zum Beispiel, ich habe die App jetzt hier auch vor Ort mal ausprobiert, wenn ich hier eingebe, ich habe noch Paprika und Brot übrig zu Hause, dann klicke ich hier drauf, gebe die zwei Sachen ein und klicke auf Rezepte, dauert kurz eine Sekunde und dann spuckt diese App mir hier Beispiele aus, zum Beispiel, dass ich ja ein überbackenes Gemüsebrot zaubern könnte, wo ich eben das Gemüse mit ein bisschen Käse mische und das dann auf das Brot packe und so eben die Paprika nicht schlecht wird, wäre ich alleine wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Man kann hier viele Dinge probieren. Ich habe zum Beispiel schon Olivenöl gekostet. Ich habe auch ein bisschen Französisch an einem Stand gehört, denn es ist auch ein Käseproduzent aus Frankreich dabei. Hier höre ich gerade, wie eine Frau Italienisch spricht, die Olivenöl verkauft. Also es geht eben auch darum, bei Slow Food ja die Erzeuger zu kennen und zu wissen, okay, wo kommen meine Lebensmittel eigentlich her? Und solche Dinge kann man hier kennenlernen. Und ich habe auch noch einige Besucher gefragt, warum sie hier sind und was ihnen schon so aufgefallen ist.
Also aufgefallen ist schon sehr positiv. Gleich da vorne dieser Merino-Wolle-Stand von der Alp, direkt hier aus der Gegend.
Wir arbeiten bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft und wir wollten mal sehen, was für tolle Stände hier es alles gibt und für leckere Biere hier zum Probieren gibt.
Und warum wir hier sind, um einfach einen Eindruck über die verschiedensten Bereiche aus der Welt, vor allem natürlich auch Italien, aber dass man auch über den Tellerrand hinaus gucken kann. Kirschwein, ganz, ganz toll, völlig überraschend. Reserva, so quasi aus dem Barrique, was ich nie erwartet hätte, dass man das als Kirschen machen kann. Richtig schöner Auftakt.
Besucher der Messe Slow Food in Stuttgart. Und das war unsere Serie in dieser Woche zwischen Fasten und Fast Food. Wie gelingt bewusste Ernährung?
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Petersdom in Rom ist heute der letzte Tag, an dem sich Gläubige aus aller Welt am offenen Sarg von Papst Franziskus verabschieden können. Mehr als 90.000 Menschen haben das schon getan. Am Ende des heutigen Tages beginnen dann die Vorbereitungen für das Begräbnis. Einzelheiten von Elisabeth Pongratz.
Der Sarg mit dem Leichnam von Franziskus wird am Abend feierlich verschlossen. Hinein kommen zahlreiche Grabbeilagen wie etwa Münzen. Und dieser Sarg wird am Samstagmorgen auf den Vorplatz des Petersdoms gebracht. Ab 10 Uhr beginnt das Requiem, also eine katholische Begräbnismesse mit einer Predigt und einer Eucharistiefeier. Zu der Trauerfeier wartet die Stadt Rom mehr als 200.000 Menschen. Die Organisation wird also eine große Herausforderung sein. Vor allem dann auch die Überführung des Sargs in die Basilika Santa Maria Maggiore.
In Torgau in Sachsen wird heute auf das Aufeinandertreffen amerikanischer und sowjetischer Truppen Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Zum 80. Jahrestag des Elbe-Days wird der sächsische Ministerpräsident Kretschmer eine Ansprache halten. Auch der russische Botschafter Netschajew hat sich angekündigt. Konstanze Semidey.
Torgaus Oberbürgermeister Simon betonte, ausdrücklich eingeladen habe man den Botschafter nicht. Netschajew habe auch kein Rederecht. Das Auswärtige Amt hatte Ländern, Kommunen und Gedenkstätten des Bundes davon abgeraten, offizielle russische Vertreter zu Weltkriegsgedenkveranstaltungen zuzulassen. Der Grund? Russland könne diese Veranstaltungen instrumentalisieren. Torgau erinnert jedes Jahr am Elbe-Day an das Treffen der alliierten Soldaten auf der zerstörten Elbebrücke in den letzten Kriegstagen 1945. Das Foto vom Handschlag von Torgau ging um die Welt und gilt als ein Symbol für das Kriegsende.
In Hannover kommen heute die Aktionäre des Autozulieferers Continental zur Hauptversammlung zusammen. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte die Aufspaltung des Konzerns stehen. Ulrike Ufer.
Aus Continental sollen drei neue Unternehmen entstehen. Einerseits die künftig eigenständige Autozulieferersparte. Ihr neuer Name wurde erst am Mittwoch in China vorgestellt, Aumovio. Die Zustimmung zum Abspaltungsvertrag gilt als Formsache. Die Conti-Aktionäre bekommen dann für je zwei ihrer Papiere eine Aumovio-Aktie ins Depot gebucht. Andererseits gibt es noch die Kunststofftechniksparte ContiTech, von der die Verantwortlichen sich ebenfalls trennen wollen. Continental soll also letztlich zu einem reinen Reifenkonzern werden.
Im Schwarzwald sind ab heute Freiwillige zum Müllsammeln unterwegs, bei den sogenannten Schwarzwald-Clean-Up-Days. Dazu rufen die Schwarzwald-Tourismus GmbH und der gemeinnützige Verein Patron auf. Hintergründe von Elisabeth Marx.
Eine gewöhnliche Plastikflasche verrottet erst nach bis zu 1000 Jahren in der Erde. Damit der Müll nicht so lange im Wald liegen bleibt, finden bereits zum 5. Mal Müllsammelaktionen im ganzen Schwarzwald statt. Bis zum 4. Mai können Interessierte mitmachen. In einer interaktiven Karte im Internet sind Ausgabestellen eingetragen. Dort können sich Teilnehmende kostenlos Taschen, Handschuhe und Zangen abholen. Für den gesammelten Müll gibt es zentrale Müllsammelstationen. Im letzten Jahr haben trotz Regenwetter fast 3000 Menschen mitgemacht.
Zur Fußball-Bundesliga. Der 31. Spieltag beginnt heute mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. Die Heidenheimer kämpfen gegen den Abstieg, die Stuttgarter stehen im Mittelfeld. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zur Frage, ob es sich um ein Baden-Württemberg-Derby handelt oder nicht.
Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Parteien. Heidenheim, das ist eine Mannschaft, die ja, alles reinlegen wird und auf unserer Seite. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir wollen jetzt mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Das ist das, was wir uns natürlich vornehmen. Ob es Derby ist, Nachbarschaftsduell, wie auch immer. Aber die Dinge, die ich gerade gesagt habe, die sind mir da wichtiger als die Titulierung.
VfB-Trainer Hoeneß. Der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. Anstoß ist heute Abend um 20.30 Uhr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin gibt es kaum etwas, was es nicht gibt. Und so trifft man als Hauptstadtreporter im Regierungsviertel auch mal Politiker auf E-Scootern. Unsere Korrespondentin Lissy Kaufmann hat's erlebt.
Einige von Ihnen müssen jetzt ganz kurz, ganz stark sein, wenn ich folgenden Satz sage. Männer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher gab es noch Cowboys auf wilden Mustangs. Später haben sich dann die Anführer eines Landes in edlen Karossen zu Terminen chauffieren lassen. Und heute fährt sogar CDU-Verteidigungsexperte und Oberst AD Roderich Kiesewetter auf einem E-Scooter zur Arbeit. Auch Parteikollege Armin Laschet wurde jüngst mit Aktentasche zwischen den Beinen auf einem der türkisfarbenen Leihroller gesehen. Und der Grünen-Politiker Cem Özdemir kam sogar mit dem Fahrrad zur Amtseinführung. Und jetzt müssen einige von Ihnen noch einmal kurz ganz stark sein. Ich finde das ja erfrischend und herrlich unkonventionell. Nichts ist schrecklicher als ein, das kann man doch nicht machen. Man stelle sich vor, das hätten die Männer von damals gesagt. Wir würden vielleicht doch heute in den Bundestag reiten. Neues Wagen auf Fortschritt setzen, egal was die anderen sagen. Es könnte auch ein wunderbares Motto für die künftige Regierung sein.
Gedanken von SWR-Hauptstadt-Korrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.